Am Wochenende hörte ich jemanden folgenden Satz sagen. Eins ist sicher, so schlecht wie die KI heute ist, wird sie nie wieder sein. Und damit herzlich willkommen bei Docs Digital, dem Podcast und Videocast für digitale Medizin mit Praxisbezug. Schön, dass du hier dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Alexandra Wittmer, ich bin Facharztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapeutin und mit viel Erfahrung aus der Klinik, Praxis und im Digital Health Sektor. Und ja, diese Entwicklung ist rasant und ich habe das Gefühl, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wir müssen uns nicht mehr nur mit Diagnosen und Therapien auseinandersetzen, sondern auch mit vielen digitalen Assistenten, ob wir wollen oder nicht. Und man sollte wohl eher wollen. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Kai Wehkamp. Er ist Internist, Public Health Experte und Geschäftsführer bei Lohmann Concept, ein Think Tank für Innovation im Gesundheitswesen. Wir sprechen darüber, was KI im klinischen Alltag heute leisten kann und was noch nicht. Wie sich dadurch die Arzt-Patienten-Beziehung verändert, wenn plötzlich die KI mit am Tisch sitzt. Und wie wir Ärzte so mit Halluzinationen, Vertrauensfragen und der Schatten-KI umgehen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. In dieser Folge erfährst du es. Wir wollen dir hier mehr Orientierung geben und warum KI-Kompetenz heute schon zur ärztlichen Kernkompetenz gehört und wie du beginnen kannst und damit souverän umzugehen. Ganz viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, den Herrn Professor Dr. Kai Wehkamp bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Alexandra.
Lieber Kai, stellst du dich einmal vor den Zuschauern und den Zuhörerinnen und Zuhörern, beiden.
Ja, danke. Also mein Name ist Kai Wehkamp. Ich bin in Bremen geboren, Lübeck ein bisschen aufgewachsen, dann wieder Bremen und habe dann später in Kiel vor allem Medizin studiert, auch ein bisschen in Lübeck. Habe ursprünglich molekularbiologische Forschung gemacht, relativ ausführlich auch, also während der Studienzeit ein bisschen mehr als, beziehungsweise etwas aufwendigere Doktorarbeit und habe mich dann aber irgendwie entschieden, doch in die klassische Medizin zu gehen, beziehungsweise ich wollte irgendwie, dass das, was man tut, auch irgendwie etwas bringt und habe dann in der inneren Medizin angefangen, wollte ganz am Anfang noch in die hausärztliche Medizin, weil ich das eigentlich so als wirksamste Medizin empfunden habe und habe dann aber innerhalb der Abteilung so viel Ansatzpunkte gesehen oder wurde damit konfrontiert, wo man irgendwie Dinge irgendwie verbessern kann, dass ich immer mehr in diese Richtung getrieben wurde, mich auf organisatorische Dinge zu konzentrieren, die irgendwie dazu beitragen, dass die Medizin besser wird. Sowohl digitale als auch Management-Themen und habe also in diese Richtung letztendlich auch meinen Berufsweg, könnte man sagen, entwickelt. Habe Facharzt für innere Medizin gemacht am UKSH, habe ein Studium auch für Public Health gemacht, hatte auch an der Partnerhochschule eine Professur für Public Health, eine Medical School in Hamburg und bin aber mit dem Fokus an der Uniklinik immer in diese Themen gegangen, wie kriegen wir Innovationen eigentlich in die Medizin rein. Am Ende ist man natürlich dann irgendwie auch bei künstlicher Intelligenz, was ich in den letzten Jahren viel gemacht habe, bin zwischendurch Professor für angewandte KI in der Medizin und bin jetzt nicht mehr im UKS, aber bei Lohmann Concept, wo wir so ein Think Tank sind, der versucht auch Innovationen auf den Markt zu bringen, innovative Unternehmen zu beraten, um am Ende auch die Medizin zu verbessern.
Ja. Wow, Wahnsinn. Ich das kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, zu deinem Ausbildungsgang oder überhaupt deiner Entwicklung und deiner Karriereentwicklung hast du sehr völlig ausführlich auch bei Tobias Krick im Podcast drüber gesprochen. Da möchte ich nochmal gerne drauf verweisen, weil es total spannend ist und Tobias da sehr viel drüber gesprochen hat mit dir, wie es sein kann, wie du aus der klinischen Medizin doch so einen anderen Weg gewählt hast, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Da möchte ich nur darauf hinweisen, aber heute möchte ich sehr gerne mit dir über das Thema aus deiner ärztlichen Perspektive und natürlich auch aus deiner Managementperspektive und den Blick auf große Kliniken und Häuser schauen, und zwar das Thema der künstlichen Intelligenz und dass du schon an der MSH hier in Hamburg unterrichtest, ne, an der Universität.
Genau.
Und meine Zuhörer und meine Zuschauer sind ja hauptsächlich innovative Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch andere Health-Tech-Experten, aber ich möchte es gerne jetzt so ein bisschen auf die Kollegen zuschneiden, weil KI ist in aller Munde, aber was bedeutet das eigentlich für uns im Alltag? Und da möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Vor kurzem kam ein Patient zu mir, der schon länger, ja, den kenne ich schon ein bisschen länger, und er sagte dann, er hätte dann doch mal seine KI gefragt und ich sollte ihm doch jetzt das Medikament XY verschreiben. Und da war ich dann erstmal, habe ich erstmal gestaunt und meinte, aha, okay. Und dann ging die Diskussion los. Dann habe ich gesagt, okay, was haben Sie, mit welchem Tool haben Sie es denn gemacht? Ja, mit ChatGPT, klar. Ich so, welche Version davon? Ja, mit der umsonst. Okay. Was haben Sie denn gepromptet? Was ist denn Prompten? Ja, was haben Sie denn gesagt? So, und dann kam es raus, dass das alles so mäßig gut war. Aber es führte dazu, dass wir ein intensives Gespräch hatten. Und du kannst dir vorstellen, das Gespräch hat deutlich länger gedauert, als ich eigentlich Zeit gehabt habe. Und er war sehr darauf fokussiert und sagte, ich nehme jetzt nur noch das. So, und er war wirklich dann schwer auslenkbar an dieser Stelle gewesen. Naja, letztendlich haben wir uns dann entschieden, okay, wir gehen da nochmal in uns und wir entscheiden das beim nächsten Mal. Es war jetzt also nicht so unbedingt so dringend gewesen. Nachdem er dann draußen war und nachmittags, habe ich dann nochmal meine KI bemüht. Kannst auch an dieser Stelle sagen, was ich sehr gut finde. Es gibt ja noch das Tool der Open Evidence. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ja, kann ich auch, werde ich auch in den Shownotes verlinken und habe da nochmal geguckt. So, letztendlich dachte ich mir dann, ja, also unser Arzt-Patienten-Gespräch ist nicht mehr zu zweit, sondern wir waren zu viert, in Anführungsstriche. Der Patient seine KI, ich mit meiner KI. So, wie sollen das jetzt in Zukunft werden? Werden wir darüber jetzt Gespräche drehen oder darüber sprechen? Weil ich sage immer gerne, googeln war gestern. Jetzt wird es deutlich komplexer. Wie wollen wir damit umgehen? Und wir müssen ja irgendwie damit umgehen. Was ist deine Idee dazu? Was denkst du darüber eigentlich erstmal so?
Ja, also erstmal muss man auf jeden Fall ganz klar festhalten, da verändert sich was. Und zwar enorm, also es hat eine enorme Disruption. Und
ja.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich einmal dann nach innen zu gucken und zu gucken, was macht das mit allem. Und ich glaube, dass es bei einigen immer so eine Mischung ist aus Faszination, Ablehnung, aber auch Angst. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das einmal klar zu machen, damit man auch darüber reflektieren kann, sich klar machen kann, das sind erstmal so Impulse, die ganz vielschichtig sind. Allein darüber könnte man lange reden und verschiedene Ursachen haben. Aber das Entscheidende, das, worum es wirklich geht, ist am Ende, dass wir gute Medizin machen. Und ja, ich finde das unglaublich wichtig, dass man es immer wieder betont. Es geht hier nicht um unseren Berufsstand, es geht nicht um die KV, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, es geht auch nicht um die Industrie, sondern es geht darum, dass hier am Ende gute Medizin dabei rauskommt. Und wir müssen uns in Techniken öffnen, wenn sie denn was verbessern und wenn nicht, dann nicht. Und hier sind wir jetzt irgendwie in so einem Bereich, wo wir es teilweise noch nicht genau wissen, aber wir merken schon irgendwie, es ist manchmal schon auch ganz gut und manchmal liegt es aber auch komplett daneben. So, also die Lösung dafür erstmal ist die natürlich nicht einfach, weil sie auch dynamisch ist und im Fluss ist. Es verändert sich ja jetzt gerade ständig. Also ich würde mal sagen, vor 1-2 Jahren konnte man noch fast gar nicht mit ChatGPT arbeiten. Inzwischen ist es schon teilweise erstaunlich gut und dann hängt es aber wiederum daran an, um welche Fragen geht es und so weiter. Wenn wir jetzt, und ich finde das gut, dass du es so darstellst, sagen, die KI ist, wenn man so jetzt der dritte oder sogar vierte, fünfte, je nachdem, wie viele KIs man bemüht, im Bunde, dann ist das ein gutes Bild. Kann man auch anders framen. Man könnte natürlich auch sagen, naja, die KI ist so, wie auch ich halt früher meinen Herold aufgeschlagen habe, Medizin oder was auch immer, nur halt ein bisschen anders. Und Bücher, die ich so im Schrank habe, sind jetzt vielleicht nicht immer alle aktuell. Und jetzt hat man schon PubMed benutzt und jetzt hat man halt inzwischen Open Evidence und es gibt auch Wissenssysteme wie UpToDate oder Amboss, die auch uns quasi aktuelles Wissen bieten. Also insofern kommen da weitere Player rein. Das Problem ist, dass ja dieser Gesprächsmodus, den ChatGPT zum Beispiel, aber auch andere Chatbots letztendlich ja bieten, ja dazu verleitet, dass man das ja auch, wenn man so will, auch menschliche Attribute darauf projiziert, inklusive auch ein gewissen Vertrauen, was anscheinend ja dein Patient auch hatte. Also er hat dieser KI irgendwie vertraut. Vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass Ärzte manchmal ja oder gar nicht selten daneben liegen. Also Evidenz anwenden ist ja durchaus eine Herausforderung. Und die Gefahr wieder drum dabei ist natürlich, dass man overtrustet, also dass er zu sehr vertraut. Und eine Lösung dafür, für solche konkreten Sachen, ist natürlich, dass man die Technik, die es gibt, kritisch beurteilt. Aber das heißt in beide Richtungen. Das kann ja auch die Beurteilung sein, ist total gut, ist viel besser als das, was ich weiß. Oder ja, die Beurteilung ist schlechter. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Ein der großen Probleme ist ja zum Beispiel, dass Chatbots Probleme damit haben, also nicht Chatbots, sondern also ChatGPT und Co., Large Language Modelle, aktuelles Wissen von älterem Wissen zu unterscheiden. Also was ist eigentlich jetzt wirklich aktuell? Und das ist, wenn man so will, die technische Wissensebene, aber diese psychologische Ebene, wie weil es sich anfühlt, als würde man mit einem Mensch reden, das ist ja inzwischen enorm gut gewesen. Stellt auch nochmal neue Herausforderungen da rein. Und dieser vierte Punkt, den du angesprochen hast, dass man da halt dann auch ärztlich plötzlich mehr Zeit braucht, weil man nochmal auf eine andere Diskussion geht, kann ist auch ein Problem, muss man auch ernst nehmen. Kann auch, wenn es gut gestaltet ist, positiv sein, dass man schneller dadurch wird, aber es hat ganz viele Ebenen, deswegen kann man jetzt auch nicht so die eine Antwort natürlich darauf geben, weil eigentlich können wir jetzt alle diese Stränge natürlich vertiefen und alles entspannt und wichtig. Und ja. Aber wichtig, wie gesagt, wir sollten nicht zu sehr daran denken, was macht es mit uns, sondern wird es versorgen deutlich besser. Aber dazu gehört natürlich auch, dass wir genug Zeit für andere Patienten auch noch haben.
Ja, ja, also ich, das war jetzt auch ein bisschen gemein zu sagen, was ist die Antwort drauf, weil ich glaube, da kann noch keiner so richtig eine Antwort drauf geben.
Das ist im Fluss, ja.
Ja, das ist im Fluss. Und spannenderweise, gestern kam meine 16-jährige Tochter zu mir und meinte so, Mama, bei Instagram, da gibt's kursieren jetzt ganz viele Videos rum, wo Leute oder Patienten filmen, wenn sie beim Arzt sitzen und dann filmen sie, dass der Arzt, während sie da sitzen, bei ChatGPT nach Lösungen sucht und nach Antworten sucht und sie Angst haben, dass der Arzt jetzt einen Fehler macht. Weil zum Beispiel meine 16-jährige Tochter, die ist sehr kritisch, was diese Halluzination angeht und sie regelmäßig zu mir ankommt und so, Mama, das stimmt nicht, was er da mir sagt, das stimmt nicht, was er mir da sagt. Und dass das schon in Anführungsstriche viral geht, solche Videos, wie Ärzte gefilmt werden, heimlich, wie sie sozusagen nicht mehr googeln, sondern eine KI Antworten fragen. Was würdest du einer Kollegin raten, der sich danach noch überhaupt nicht mit beschäftigt hat und da jetzt mit anfängt? Was würdest du sagen, wären da so die ersten Berührungspunkte auf diesem Weg? Was sollte er da bemühen?
Also ich finde es unglaublich wichtig, dass man wir Ärzte und Ärzte die technischen Grundlagen von der Grundidee so weit verstehen, dass wir es kritisch beurteilen können. Nicht auf dem technischen Niveau, wie wir wie im Detail ein neuronales Netz aufgebaut ist, das muss, glaube ich, niemand wissen, aber genauso wie wir verstehen wollen, wie ein Wirkstoff funktioniert für ein Medikament, ja, und nicht nur ein Medikament geben, weil wir dann halt auch besser die Nebenwirkungen verstehen wollen, sollten wir auch verstehen, wie grundsätzlich KI funktioniert, beziehungsweise insbesondere jetzt darauf bezogen, Large Language Modelle, generative KI. So. Und einer der wichtigsten Punkte, das hast du ja gerade auch schon gesagt, sind die Halluzinationen. Und das wird auch besser. Und es gibt Systeme, die immer besser versuchen, auch damit umzugehen. Aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man da dieses Grundprinzip verstanden hat, wie die funktionieren. Alena Brücks, die Vorsitzende des ehemalige Vorsitzende des Ethikrates, hat es mal schön formuliert und gesagt, KI ist ein stochastischer Papagei. Und ich finde das ein sehr gutes Bild, weil man, sobald man sich einmal wieder klar macht, worauf basieren denn diese Systeme? Sie basieren halt auf Daten und sie basieren auf Häufigkeiten von Texten insbesondere. Dann ist einem ja auch sofort klar, wenn so ein System quasi aus 10 Jahre Web-Literatur, was es so gibt, gelernt hat, so behandelt man normalerweise, keine Ahnung, nehmen wir mal Morbus Crohn zum Beispiel, ja, weil sich da ja durchaus einiges tut, eine grundsätzliche Darmerkrankung. Und jetzt ist gestern ein neues Medikament auf den Markt gekommen, was alles umstößt. Dann kann das System das ja gar nicht verstehen, weil es stochastisch gesehen viel häufiger die alten Empfehlungen drin hat. Das heißt, sobald wir in der Medizin innovative Bereiche reingehen, was neue Therapieverfahren angeht, haben Large Language Modelle ein Problem dabei, das auch zu verstehen und das zu gewichten. Also das, was Wissenschaftler machen mit systematischen Reviews zu beurteilen, was ist jetzt wirklich die Quintessenz aus den verschiedenen Studien, die wir haben, das zu bewerten, das können bislang die Systeme nicht so gut. Aber es wird immer besser. Also man muss schon sagen, durch dann verschiedene Abgleichverfahren und Bewertung von Zeiten und so weiter, also Systeme werden schon besser. Vor ein paar Monaten wurde in Nature eine Publikation, wo man letztendlich Large Language Modelle sich angeschaut hat und geschaut hat, wie stark halluzinieren sie. Wir alle kennen diese Stories, die bestehen das Staatsexamen. Ja? Aber im Staatsexamen wird halt nicht Cutting-Edge-Medizin gefragt, sondern das, was irgendwie so vor ein paar Jahren war. Und wenn ich jetzt aber Hämato-Onkologe bin, dann muss ich schon so behandeln, wie das, was vor 2 Wochen Studienstand ist, würde ich sagen. Hängt immer vom Fach ab, aber in manchen Bereichen muss man da ja nochmal sehr up-to-date sein. Und das können solche Systeme halt oft nicht so gut mit 20-30% Halluzination und mehr. Aber auch das wird besser.
Ja, okay, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Ich stelle mir das jetzt vor, okay, die haben die Daten noch nicht. Das ist so, wird das nicht alles eingespeist. Aber es gibt doch auch schon klinische Entscheidungssysteme, Unterstützungssysteme, die sozusagen täglich sich die neuesten Publikationen ziehen können oder damit auch gefüttert werden. Funktioniert das bei denen nicht? Doch?
Doch, prinzipiell funktioniert das schon. Das Problem ist nur, dass Large Language Modelle so funktionieren. Also es ist ja nicht so, also wenn man zum Beispiel einen Evidenzreport macht, ja, also was ist gerade die beste Behandlung für, keine Ahnung, Corona-Stenose oder sowas. Dann funktioniert das ja so, dass wir ganz viele, also Leitlinienkommissionen und so weiter, gucken sich ganz viele Empfehlungen, ganz viele Paper an und bewerten dann am Ende die Qualität dieser Veröffentlichung.
Ja.
Und da kann es durchaus mal sein, dass etwas Neues rauskommt, was alles andere in Frage stellt und so weiter. Diese Art zu bewerten ist eine bestimmte Methode, die man ja auch versucht, jetzt bei Large Language Modellen anzutrainieren, aber bislang funktionieren die danach nicht, sondern sie gucken eher, was ist häufig. Und wenn ich eine Studie habe, die etwas Neues sagt und 20, die was Altes sagen, dann ist die Herausforderung,
Zu
verstehen, dass die neue
mehr Gewicht hat. Ja.
Ich will nicht sagen, dass das nicht technisch lösbar ist, das wird auch besser, aber das ist quasi noch ein Problem. Und das heißt, man könnte so ein bisschen als Faustregel sagen, auch da muss man vorsichtig sein. Alles, was ein bisschen Medizin betrifft, wo sich nicht so viel tut, da sind die Systeme schon echt.
Ah, okay.
Ja. Aber was ganz Neues, da muss man kritisch sein. Darf man eigentlich so auch nicht sagen, wie ich das jetzt sage, weil formal gesehen müssen wir alles hinterfragen, aber es ist am Ende halt auch, wenn man nutzenorientiert daran geht, ist man halt dann schnell so, dass es ja wirklich hilft, zu schauen bei bestimmten Large Language Modellen. Die Zukunft ist sicherlich, also aus meiner Sicht zumindest, dass man halt kuratierte Wissensdatenbanken hat. Also sowas wie halt zum Beispiel das AMBOSS-System, wo quasi dann dahinter Experten sind, die recherchieren und die Empfehlungen in einem System haben. Dieses System ist letztendlich ein Textsystem, so ähnlich wie Wikipedia, das ist auf aktuellem Stand und darauf setzen dann Large Language Modelle auf und auf die kann man sich dann auch verlassen, weil die ja dann nur das Wissen weitergeben und dann im Zweifel auch nochmal einen Live-Abgleich machen können. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da gibt es ja Möglichkeiten. Naja, also insofern, ich glaube, man muss einfach, also sobald man verstanden hat, die Systeme sind halluzinieren und dieses Halluzinieren ist extrem verführerisch, sich darauf einzulassen, weil es so geschmeidig rüberkommt, dass ich es einfach erstmal glaube und dass ich unbedingt trotzdem kritisch bleiben muss. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen ist ja auch dein Podcast und alle, die in diese Richtung versuchen, auch letztendlich edukativ zu arbeiten, das ist unglaublich wichtig. Ja,
ja genau. Und sich dann aber auch daran zu erinnern, wenn du dann nachts um 3 Uhr sitzt und die Notaufnahme voll ist und du da als Assistenzarzt alleine bist, dann ist die Frage, wie weit du dich dann noch, wenn du die Möglichkeiten hast, der klinischen Entscheidungsunterstützung, du dann wirklich das tust.
Ja, und da kommen wir ein bisschen zurück zu dem, was ich ganz am Anfang meinte, nutzenorientiert. Viele Kritiker, die bemängeln, es wird zu wenig genutzt, sagen immer, ja klar, ChatGPT ist nicht so gut, wie wenn ich wirklich jetzt mal im aktuellen Literatur nachgucke, aber es ist viel besser als das, was Ärzte und Ärzte sonst oft haben. Und wir alle kennen, ich meine, wir müssen uns glaube ich nichts vormachen, wir alle kennen, ich will jetzt gar nicht sagen die anderen Kollegen, sondern wir alle kennen Erfahrungen, wo Leute einfach dann irgendwie machen, wie sie ein Gefühl haben und nicht nachgucken und dann ist sicherlich oft das besser, als gar nicht zu gucken. Und wenn wir in die Breite der ambulanten Versorgung geben, aber auch in Kliniken, es gibt überall solche Beispiele, wo wirklich gar nicht evidenzbasiert gearbeitet wird und ist eigentlich eine Katastrophe, was da passiert. Und da ist man dann schnell, ganz schnell, auch schon mit den nicht so guten Systemen, auf einem Wissensniveau, was besser ist als das, was da vorhanden ist.
Genau, und da geht es dann wieder um die Patientensicherheit. Ja, genau, genau. Welche Frage sich jetzt an dem anschließt, das hatte ich eigentlich erst später vor, aber ist das Thema, du hast es schon ein bisschen angesprochen, der Leitlinien. Die Zyklen bislang bis so eine Leitlinie hängt natürlich auch von der Fachgesellschaft ab und von dem Fach sicherlich auch. Die Zyklen sind ja deutlich sehr lang, also sind ja sehr lang gewesen in der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, die kommen teilweise überhaupt nicht mehr so richtig hinterher. Hast du da schon, kennst du dich da schon aus? Hast du da schon Perspektiven, was sich da in diese Richtung hingehen verändern wird? Das hat ja auch Einfluss auf die.
Ja, also eine Sache, die schon relativ klar ist, dass, dass die ganze Recherche, die für Leitlinien wichtig ist, man massiv unterstützen kann mit diesen Large Language Modellen. Also das ist aktuell einfach so viel Arbeit für die Wissenschaftler, an Studien zu lesen und so weiter. Und mit einer entsprechenden angepassten Methodik, die auch Halluzinationen berücksichtigt, wo man also, wenn man so Vorrecherche macht, das dann aber nochmal abgleicht mit den Originalquellen. Also da wird man, gehe ich davon aus, man deutlich Effizienzgewinne kriegt, die Film jetzt auch vermutlich schon hat, die Frage ist, wie sehr sich das noch in Zeit umschlägt, aber davon gehe ich aus. Die Frage ist, ob Leitlinien auf die Dauer überhaupt noch ein adäquates Konzept sind. Ne? Also, du hast ja auch schon Open Evidence angesprochen und das, da kann man eigentlich große Fragezeichen dran machen. Also eigentlich ist meine, ich bin eher davon überzeugt, dass kuratierte Wissensdatenbanken, also Wissensdatenbanken, die bewertet sind und wo, wenn man so will, wo die guten Studien drin sind, also oder vielleicht sogar eine Quintessenz der Studien, die als Grundlage für Large Language Modelle, die dann darauf aufbauen und aktuelle Empfehlungen geben. Ich glaube, das ist die Zukunft und eigentlich ist dann irgendwann, hat sich jetzt schon das Leitlinienkonzept in vieler Hinsicht überholt. Sinnvolle Gründe nämlich noch dafür, für Leitlinien, weil man sich darauf berufen kann und so weiter, aber sie hängen einfach viel zu oft hinterher.
Total. Ja, also Open Evidence kommt auch wieder aus den USA, gibt es schon ein europäisches Modell dafür. Weißt du da was?
Tatsächlich nicht. Weiß auch nicht, also ich weiß auch nicht, ob das hier in diesem Fall so sinnvoll ist, also Prompts anzupassen, die dann vielleicht eher sich auf Medikamente beziehen, die auch hier zugelassen sind und so weiter. Okay, das ist ja alles, was machbar ist. Aber an sich ist ja nun mal, wollen wir ja profitieren von der internationalen Wissensgemeinschaft, die Fakt ist. Und das ist ja nicht so, dass die ganze Studie, wir können jetzt ja, ich weiß jetzt ja auch die Frage, was heißt europäisches Modell, aber also zumindest Datenwissenschaft wollen wir weiter international einbringen. Ja. Ob es jetzt sinnvoll ist, da jetzt nochmal ein
europäisches Modell zu
lassen, kann man machen, aber vor allem dann, wenn man Sorge hat, dass die Systeme nicht gut sind oder irgendwie politisch gefärbt sind oder sowas. Da ist jetzt, da muss man im Zweifel dann raufgucken. Ne? Ich würde jetzt schon aber den meisten auch in der aktuellen politischen Situation, amerikanischen System, was es angeht, erstmal, solange sie die Evidenzgrundlage, also wie bei Open Evidence, das ist schon okay, finde ich. Aber
okay, ja, finde ich doch auch eine wichtige Aussage, weil ja momentan immer alle sagen, ja, was ist denn die europäische Lösung? Und hätte ja sein können, dass du da noch auf was kennst. Mich interessiert, das hast du schon gemerkt, natürlich auch aus meiner Rolle raus, natürlich immer die Interaktion zwischen Arzt, Patient und der Technologie, wie sich das in Zukunft, was das für eine Beziehung sein wird, wie wir es einbinden, ob wir es überhaupt irgendwann gar nicht mehr merken werden. Ein Punkt, den du auch früher schon begleitet hast, was ich sehr schön finde und mich sehr anspricht, ist, du bist Mitbegründer gewesen von dem Konzept Share to Care. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was das ist. Es geht um Entscheidungsunterstützung oder mit dem Patienten, die Kommunikation, die da drum ist. Und Kiel hat da ja auch einige Studien zu, glaube ich, gemacht und einige Untersuchungen gemacht und auch eingeführt. Ist das nicht etwas im Endeffekt, was auch in Zukunft ausgelagert wird auch, und die KI übernehmen kann, dass das gar nicht mehr etwas ist, was zwischen Arzt und Patient ausgehandelt wird?
Ja, ist extrem spannend, was du da ansprichst. Und eine gute Frage, in welche Richtung das geht, auch in welche Richtung wir es vielleicht versuchen auch zu pushen. Also erstmal vielleicht zum Grundkonzept, das ist vermutlich den meisten von der Grundidee geläufig. Es geht um Shared Decision Making und Shared Decision Making bedeutet letztendlich, dass die Entscheidung nicht einfach nur paternalistisch von Arzt und Arzt getroffen wird, so machen wir das, sondern gemeinsam mit Patienten und Patienten. Viele denken, dass sie nach Shared Decision Making Prinzipien arbeiten, aber wenn man das quasi medizinisch korrekt macht, dann bedeutet das, dass wir die Patientinnen und Patienten vor allem sehr, sehr vernünftig integrieren. Das bedeutet konkret, wir erklären für das, was wir ihnen empfehlen, oder was, oder erstmal gar nicht, was wir empfehlen, sondern was jetzt ansteht. Erstmal überhaupt, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Das ist was, was oft schon gar nicht richtig kommuniziert wird, wo Patienten dann erst am Ende des Gesprächs merken, oh, ich muss hier was entscheiden, oh, ich darf mitentscheiden, aber das sollte am Anfang stehen. Und die entscheidenden Elemente sind dann erstens, darzustellen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Was sind die Alternativen? Was sind die Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vor- und Nachteile eintreten? Und das muss ich erstmal erläutern. Dann muss ich versuchen, die Präferenzen auch abzufragen, was ist diesem Patienten wichtig? Und daraus sollte dann eine Entscheidung entstehen. Und immer wieder auch in wir große Projekte gab, 14 Millionen Euro hatten wir vom gemeinsamen Bundesausschuss in Innovationsfondsprojekt da, um mal ein gesamtes Uniklinikum darauf umzustellen. Und es gab am Anfang viele Diskussionen, Kolleginnen und Kollegen, die sagten, ach, wir treffen doch hier gar keine wichtigen Entscheidungen. Und letztendlich geht es aber schon los dabei, dass der Oberarzt sagt, hier machen wir nochmal eine Gastro und dann klären wir auch für eine Gastro und sagen, hier wird morgen eine Gastro gemacht. Aber auch bei der Gastro ist es ja gar nicht so selten so, dass, was ist die Alternative? Abwarten. Panoprazol geben, mal gucken, ob es besser wird. Keine ganz schlechte Alternative, oft, ne? Weil was kann schlimmstenfalls dahinter stecken? Oft ist es ja gar nicht so Schlimmes, was wir erwarten. Also nur so als ein Beispiel, wo man ganz schnell sieht, wir alle sind ständig so, dass wir sagen, machen wir mal so, machen wir mal so, machen wir so. Beim Chef Decision Making.
Jetzt bin ich mal ganz böse, ganz kurz. Wenn wir das immer so machen würden, an vielen Stellen würden wir ja kein Geld verdienen.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Ehrlich sagen, dass wir damals. Wir hatten mit Professor Fritz Geiger und auch Dr. Ulrich Rüffer, der anscheinend ja auch schon mal hier bei dir im Podcast war, und weiteren, Philipp Scheibler zum Beispiel, der beim IQWiG lange Zeit war, als wir damals dieses Projekt geformt haben und den Antrag gestellt haben, hatten wir auch so ein bisschen Sorge, dass vielleicht irgendwie am UKSA gesagt wird, lieber nicht, weil genau, dann machen wir vielleicht weniger Herzkatheter, wenn man vernünftig darüber aufklärt, wie eigentlich die ist. Aber tatsächlich war das gar nicht der Fall. Im Gegenteil.
Ah, interessant.
Also, wir haben da sehr klar gesagt, wir wollen eine gute Medizin machen und das gehört für uns dazu. Natürlich hat man als Uniklinik auch jetzt nicht so ein Patientenproblem, hat man eh genug und sagt sich, wir wollen uns fokussieren auf das, was wir gut können und das auch soll nicht den Patienten von profitieren. Aber ich würde schon mal sagen, die Krankenkassen, die das Ganze am Ende finanziert haben, die haben genau das, was du ansprichst, als Interesse, nämlich die Indikationsqualität zu verbessern. Und das ist etwas, was auch wieder passt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Der Nutzen in Bezug auf Patientenversorgung ist wichtig. Und auch hier spielt das wieder eine Rolle. Naja, also, du hattest ja gefragt, wie kann jetzt hier, wie wird sich da die Zukunft verändern? Also, sicherlich kann man diese Art der Aufklärung deutlich verbessern und erleichtern durch Large-Language-Modelle. Allerdings haben wir hier die gleichen Herausforderungen, wie wir sie auch sonst haben, wenn wir mit diesen Modellen arbeiten, nämlich vernünftige Evidenzen zu bewerten. Und das sind teilweise ja schon sehr spezielle Fragen. Also ist es jetzt sinnvoller, beim Aortenklappenersatz, dass offen gemacht wird oder minimalinvasiv, ja, TAPI oder ähnliches. Das kriegt man so ganz leicht mit einer ChatGPT-Abfrage jetzt nicht raus. So, also wir haben damals noch dann eine ausführliche Evidenzrecherche gemacht, auch veröffentlicht und so weiter, die auch eine Weile gedauert hat, die man aber auch schon wieder aktualisieren muss und so. Also das wird dann schon irgendwann sehr speziell. Trotzdem können solche Systeme vielleicht da unterstützen.
Ja, also ich kann es mir gut vorstellen, dass auf alle Fälle die Patienten damit informierter und schon deutlich vorbereiteter in die Sprechstunden kommen und nicht so wie häufig bei mir sitzen, haben Sie eine Frage mitgebracht? Nö. Also das ist...
Wenn es in die richtige Richtung geht.
Genau.
Ja. Also du hattest ja gefragt, was ist noch verändert und auch am Anfang schon mal dieses Bild aufgebracht. Also du hattest irgendwie von 4 gesprochen, von mehreren Cases, aber von der Grundidee ist es sicherlich... Also so zu denken, was wir sagen, wir haben Patientinnen und Patienten, wir haben Ärzte und Ärzte, die gemeinsam Entscheidungen treffen. So, jetzt kommt aber noch eine weitere Form der Intelligenz dazu. Ich finde das schon richtig, das auch so zu sehen, weil wir halt diese KI ernst nehmen müssen. Und wenn wir so sagen, ach, die ist ja unterstützt ja nur so ein bisschen Ärzte und Ärzte, dann bagatellisiert das vielleicht, welchen Impact, welche Wirkung das Ganze eigentlich auf unsere Verhältnisse hat. Du hast ja gerade schön diese Instagram-Videos angesprochen, da sieht man ja schon, wie mächtig dann auch im Hintergrund sowas wirken kann, weil Leute entweder es kritisch finden, dass Ärzte und Ärzte damit arbeiten oder selber nutzen als Patienten, Patienten. Also diese ganzen Punkte müssen wir auch adressieren. Und da gibt es auch gerade viel Überlegung zu. Es gibt sogar ein Forschungsprojekt oder ein Innovationsfondsprojekt, was sich genau damit beschäftigt. Und das Problem ist immer, hat ja ganz viele Ebenen. Es gibt ganz viele Arten von Karriereanwendungen, die ganz unterschiedlich wirken, wo mal mehr eine Rolle spielt und mal weniger.
Man merkt, das Thema hat viele, viele Ebenen. Und wir können hier alles immer nur so ein bisschen anreißen. Aber du hast. Entschuldigung. Das muss ich rausschneiden. Du hast ja viel Kontakt zu großen Kliniken, Krankenhäusern und ich habe so den Eindruck und ich weiß, dass manche Kliniken auch schon so Richtlinien herausgegeben haben, wie ist der Umgang mit KI zu gestalten, dass sie es zumindest versuchen und diesen Begriff der Schatten-KI, den hast du sicherlich auch schon mal gehört. Ich habe das Gefühl, dass das private Handy der beste Freund ist, weil die Kliniken einfach nicht die Tools und Technologien zur Verfügung stellen, so wie wir sie eigentlich bräuchten, sehr mit einer niedrigen Barriere, wo wir schnell rankommen können. Und da sehe ich eine große Gefahr drin, weil das wird mehr gemacht, als darüber gesprochen wird. Und was müsste da passieren? Also ist das den Klinikleitungen, du hast ja zu diesen Entscheidern Kontakt in deiner Rolle, ist denen das bewusst, ist das klar oder ist denen das eigentlich relativ egal? Ich weiß es nicht, ich kann das irgendwie schlecht einschätzen, weil das was Angebot aus der Klinik und was ich bekomme und das, was eigentlich möglich ist, das ist ja so ein Gap teilweise, wenn du jetzt nicht in so einem High-End-Haus bist, wo schon alles durch Technologie oder digitalisiert ist, das frustriert viele. Und dann kommen halt dann so private Lösungen, werden dann genutzt und dann wird die geschatten KI zum besten Freund, ja. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
Nee, also das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil ja auch die Krankenhauslandschaft zerklüftet ist. Erstmal grundsätzlich haben fast alle ja finanzielle Probleme. Also sehr, sehr, zumindest haben Riesenprobleme und haben Ärzte an Hausaufgaben vor sich, die sie irgendwie erledigen müssen. Und haben ganz große Herausforderungen dabei teilweise. Und da ist oft dann, wenn man so will, die individuelle KI-Unterstützung der Ärztin durch ein vernünftiges Wissenssystem oft nicht das, was an allererster Stelle steht.
Naja.
Wenn man eigentlich sagen würde, dem Kernprodukt, dem was Krankenhäuser machen, ist das doch das Wichtigste.
Also ja.
Persönlich bin davon überzeugt, dass Wissensmanagement in der Patientenversorgung, ich meine, das ist das, weswegen wir das machen. Deswegen haben wir unser 6 Jahre Studium gemacht und Facharztweiterbildung. Und da hört es halt nicht auf. Und es gibt inzwischen sehr elegante Tools, um das gut zu unterstützen. Und ich meine, viele kaufen sich dann ja auch privat ihren Amboss-Zugang, wenn das Krankenhaus es auch nicht bietet. Es gibt aber auch Krankenhäuser, ich glaube zum Beispiel Helios, ne, die das dann für alle Patienten, nicht für alle Patienten, für alle Mitarbeiter anbieten. Und zum Beispiel Amboss hat jetzt ja wiederum auch ein Natural Language Modell drauf laufen oder so kommen, wo dann, das ist natürlich dann besser als ChatGPT, wenn man damit arbeitet. Also manche machen das schon, aber es kostet halt Geld. Und für ein Krankenhaus ist am Ende immer die Frage, weil die nun mal wirtschaftlich agieren müssen, gibt es einen Return of Invest. Und wenn die Kaufmänner stark geführt werden, dann ist die Frage vielleicht noch stärker, als wenn man irgendwie vielleicht in öffentlicher Hand ist und dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat und vielleicht auch die Gesellschaft da noch anderen Druck auf Qualität ausüben. Also wenn ich zu sehr ins Detail gehen, weil es ja auch sehr, sehr unterschiedlich ist und man darf da auch kann niemanden über einen Kamm scheren. Aber optimalerweise wäre es halt so, dass diese Systeme, also diese KI-Systeme, die unterstützen, so gut sind, dass sie so viel Mehrwert bringen, dass es sich auch lohnt. Wenn wir, wenn ich zu weit auf die Metaebene gehen, aber grundsätzlich ist es ja nun mal so, dass sich in der Medizin nur die Innovationen durchsetzen, für die irgendwie bezahlt werden. Es gilt ja auch für neue Medikamente. Kein Pharmakonzern entwickelt ein neues Medikament, das am Ende bezahlt wird. Und das gilt für alle Techniken, die wir haben. Und auch hier ist das die Herausforderung. Das muss sich irgendwie lohnen in irgendeiner Form. Und
genau, und wie misst man dieses Lohn oder diese Qualität? Ich meine, in Anführungsstriche, wenn ich ein Entscheidungssystem habe in der Klinik und das läuft richtig gut, meine ganzen Ärzte, Assistenten, alle haben das, würde ich mal sagen, erstens, Ich habe sicherlich mehr Bewerbung, weil junge Kollegen das interessant finden, in moderneren Kliniken zu arbeiten. So, also es ist ein Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen, wenn das gut aufgebaut ist. Zweitens, Sie haben wahrscheinlich weniger Stress. Ich habe, glaube ich, da schon mal von einer Studie gehört, das hat mir sogar der Ulrich erzählt, wo die Kollegen, die Shared Decision Making gemacht haben, nach einem gewissen System weniger gestresst waren, als die es nicht gemacht haben. Kann das sein? Das war sogar bei euch in Kiel, dass das...
Es ging aber um Shared Decision Making und nicht um KI-Einsatz.
Ja, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass zu wissen, ich habe da eine Unterstützung, auch durchaus weniger Stress hat und in so einem Nachtdienst oder keine Ahnung, in angespannten Situationen, kann das sicherlich auch hilfreich sein, wenn der Oberarzt im Hintergrund nicht erreichbar ist. So, das finde ich schon mal ein Punkt. Und natürlich auch der Outcome der Patienten. Natürlich wollen Kliniken nicht, dass die Patienten weniger Tage im Bett liegen oder vielleicht irgendwann doch. Also woran misst man dann diesen Erfolg? Und das wäre natürlich mal spannend festzustellen, eine Station nutzt es und eine Station nutzt es nicht über Zeit-X-Raum. Ich weiß nicht, ob es das schon so gibt. Und dann mal zu gucken, was ist denn da jetzt anders?
Ja, also du hast völlig recht. Ich persönlich, also um das vielleicht auch vorwegzuziehen, ich bin davon überzeugt, dass man solche Systeme braucht. Und wenn man gute Dinge machen will, geht es gar nicht ohne. Also,
ja, sehe ich auch so.
Systeme, ja, wenige Wissenssysteme, aber optimalerweise natürlich welche, die mit dem, was erlaubt ist, auch schon das Ganze mit KI unterstützen. Also, und was du auch völlig richtig ansprichst, ist es extrem schwierig, das so zu messen, dass es überzeugend ist, dass es quasi das Management überzeugt, dass es sich lohnt. Es gibt dazu immer wieder mal irgendwelche Studien, die dann durchgeführt wurden, die das irgendwie zeigen. Aber ist immer die Frage, lässt sich das dann wirklich übertragen und ist es jetzt wirklich ein klarer Return of Invest und so weiter. Also ja, da gehen aber auch zum Beispiel Länder unterschiedlich um. Ne? Es gibt Länder, wo solche Systeme, also nicht unbedingt KI-basiert, aber auch Wissensunterstützung quasi jeder Arzt einfach zur Verfügung, weil das vom System, vom Gesundheitssystem eingekauft wird und dann ist es sowieso da, weil man einfach weiß, das braucht man oder wo es einfach auch zur Kultur dazu gehört. Und also die Medizin profitiert ja davon, wenn der Assistenzarzt, wie du schon richtig angesprochen hast, erstmal sich selber informiert und am besten bevor er den Oberarzt anspricht und diese Kultur auch zu prägen, dass es genauso läuft, ist sicherlich etwas, was wichtig ist. Und ja, bei KI ist es einfach so, dass oft dieses ganze Thema KI irgendwie so in einen Topf geworfen wird. So viel. Ich meine, es gibt KI für Bilderkennung, es gibt KI für Large Language Modelle, also ChatGPT und Co. Es gibt Systeme, die aus klinischen Daten Risiken versuchen zu erkennen und vorhersagen. Es gibt Systeme, die auf Intensivstationen mitlaufen und selbst das erkennen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viel. Und am Ende muss man jedes System einzeln reinschauen und das bewerten. Ich persönlich sehe aber da, also es gibt ganz viel, was auch Hype ist. Aber dieser Bereich, dass wir unsere Evidenz, unser Wissen besser machen durch dieses System, ist, glaube ich, enorm. Ich verspreche mir da auch sehr kurzfristig schon Effekte. Ich glaube, wir sind schon in dieser Phase drin. Jetzt ist immer noch jetzt gerade die Frage, wie wird das kommerzialisiert? Werden sich billige Umsonstsysteme durchsetzen, die aber nicht so gute Qualität haben? Oder werden wir uns auf vernünftige Systeme berufen? Das ist dann auch immer die Frage, muss da jetzt nochmal regulierend eingegriffen werden oder nicht? Kann man auch lange darüber diskutieren, wird der Markt es selber richten oder nicht? Das Problem ist immer, wird der Markt es selber richten? In der Medizin hat die grundsätzliche Herausforderung, dass der Qualität so schwer messbar ist und diese kleinen Details, wo die Medizin ein bisschen besser ist oder ein bisschen schlechter, weil wir vielleicht mit so einem System gearbeitet haben, die sind ganz oft halt nicht Transparenz. Und das ist eine große Herausforderung für diese Art der Innovation, die wenn man so will, direkt eigentlich an unserem Kernthema, nämlich mit guter Medizin machen, so ansetzt und die aber so schwer ist, die Transparenz zu machen und auch Missstände so schwer aufzuzeigen sind.
Ja, was glaubst du, wann wird es, also ich habe mal gehört, dass in den USA jetzt schon bei den Juristen so üblich ist, dass die schon nachweisen müssen, dass sie KI mitnutzen. Aber in wie vielen Jahren wird das so sein, dass sozusagen eine Klinik oder auch in Arztbriefen oder wenn wir eine Diagnostik machen, Therapieentscheidungen ohne, dass das gar nicht mehr erlaubt sein wird? Wann schätzt du, in wie vielen Jahren?
Gute Frage. Es hängt sicherlich davon ab, was die Systeme können, also was die Systeme eigentlich wirklich leisten. Und auch hier muss man wieder die verschiedenen Anwendungen halt anschauen. Also nehmen wir zum Beispiel Lungenkrebs-Screening. Mhm. Per CT wird es jetzt vorgeschrieben, dass man eine KI nutzt bei der Bildauswertung. Mhm. So, das ist aber die Evidenz gut, man weiß, dass es besser ist als ohne. Das heißt, wir haben es teilweise schon. Mammografie ist das auch absehbar, denke ich auch, dass es schnell kommt. wenn es jetzt darum geht, dass ein Brief durch KI erstellt wird, das glaube ich, wird vermutlich nicht Pflicht werden, weil muss man das Krankenhaus selber gucken, ist es ein Effizienzgewinn und dann lohnt es sich oder nicht. Medikationen überprüfen lassen mit entsprechenden Systemen, gute Frage. Ich glaube nicht, dass das dazu eine Regel geben wird, und sowas wird dann vielleicht irgendwie über Präzedenzfälle kommen, ne? Passiert ein Fehler und dann kommt ein Gerichtsurteil, weil dann halt der geschädigte Patient oder die Angehörigen sagen, ja, hier, die hätten es besser anschauen können. Aber ob dann KI das Argument ist oder überhaupt, dass man mit vernünftiger Evidenz arbeitet, das ist die Frage. Und ja, das haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnte schon immer die Herausforderung, dass halt diese, wenn wir suboptimal, was Evidenz angeht, arbeiten, das ist einfach so oft so schwierig, das nachzuhalten.
Also was mir jetzt sehr klar wird in dem Gespräch mit dir, es gibt da nicht auf alle Dinge die eine Antwort, es gibt nicht die eine KI, es gibt nicht diese verschiedensten Bereiche in den Kliniken, ne? Also ich glaube, da hat jeder Bereich, jedes Fach oder gibt es viele Gesetze, und wir wollen natürlich es immer alle einfach haben oder entweder ja oder nein und eine einfache Antwort. Das wird schwierig sein, diese zu finden. Aber natürlich brauchen wir Orientierung und Struktur. Und wenn wir die in Anführungsstrichen nicht finden, dann werden diese offenen Modelle, die nicht so gut sind, die nicht die Qualität haben, Überhand bekommen. Und ich kenne auch schon Kollegen, die sagen, naja, ich glaube nicht, dass sich diese anderen, diese offiziellen mit diesen ganzen regulatorischen Herausforderungen und so, was ja alles sinnvoll ist, ja, also ganz klar, ob sich das halten wird, weil das Tempo einfach so hoch ist, wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, sehr spannend.
Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten, und wie gesagt, du unterrichtest ja auch Medizinstudenten, aber auch jetzt nicht nur die Jungen, die natürlich ja längst alle Digital Native sind, obwohl das bedeutet noch nichts. Ich habe auch viele junge Patienten in der Praxis, die können gar nichts. Die Nutzung von digitalen Lösungen ist sehr unterschiedlich. Was würdest du denn jetzt Kolleginnen und Kollegen raten? Was ist so, welche Fähigkeiten brauchen wir in der nächsten Zeit unbedingt? Was dürfen wir unbedingt dazu lernen? Und was sollten wir wahrscheinlich verlernen?
Also erstmal grundsätzlich müssen wir sowieso offen bleiben. Das ist eh wichtig, und gucken wieder, was funktioniert und was funktioniert nicht, und sollten da auch grundsätzlich dieses offene Mindset, dass wir Innovationen annehmen, wenn sie der Patientenversorgung nutzen. Das ist so eine grundsätzliche Sache, und vermutlich ist es ein Klischee, dass je älter man wird, desto schwerer fällt einem das. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unbedingt diese Kultur, alle daran arbeiten, dass diese Kultur bleibt und vielleicht auch besser wird. Und das ist ja eigentlich was gute Medizin schon immer ausmacht und auch begleitet. Ne? Also am Anfang haben wir irgendwie, dann wurde irgendwie rumgeschrieben, jetzt können die Leute nicht mehr ganz so gut, keine Ahnung, klinisch untersuchen und perkutieren, genau. Und kann man auch früher wie abklopfen und so weiter. Aber Ultraschall ist halt nur besser.
Ja.
Und es ist auch gut, dass wir den Ultraschall nutzen. Und natürlich verlernt man dann andere Skills, aber man hat am Ende trotzdem bessere Medizin am Ende. So, also diese Offenheit brauchen wir. Dann ist es aber sicherlich wichtig, dass wir es uns auch nicht zu einfach machen. Also sowas wie Automation Bias, dass man zu sehr einfach blind quasi der KI vertraut, ist etwas, was wichtig ist, dass es auch nicht passiert. Das heißt, wir müssen kritisch bleiben. So quasi eine kritische Einstellung gegenüber Technologie, die aber trotzdem die Vorteile nutzt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hoch, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich einfach das, was wichtig ist. Und im KI-Bereich ist es halt ja dann nun mal sehr komplex. Also zum Beispiel in Radiologie werden ja ganz viele KI-Anwendungen schon völlig unaufgeregt einfach benutzt. Also die sind halt dann da drin, da werden irgendwelche Tumorgrößen oder ähnliches KI-basiert, überschlagen, ausgerechnet, besser, schneller als vorher. Redet fast niemand mehr drüber, weil es ganz normal ist. Aber es gibt andere Bereiche, wo es halt cutting edge ist und wir ganz kritisch damit umgehen müssen. Und das gilt ja eigentlich für alle Technologien. Wir müssen sie kritisch beurteilen können, und es ist halt so, alles, was ja wirklich zur Behandlung zugelassen ist, da kann man, muss ich ehrlich sagen, kann man durchaus dann natürlich auch sagen, jetzt ist es ein zertifiziertes Medizinprodukt, ich nutze es jetzt so, wie es hier vorgesehen ist, und dann muss ich vielleicht gar kein weiteres tieferes Wissen dafür haben, genauso wie wir jetzt tiefe molekularbiologische Verständnisse haben müssen für bestimmte Medikationen. Aber wenn wir was einsetzen, was so ein bisschen am Limit ist, muss man halt ist noch kritischer beurteilen. Naja.
Also wo finde ich das Wissen, als jetzt, wenn ich hier jetzt bin, habe irgendwo eine Praxis, ja, bin jetzt nicht in der Uniklinik und keine Ahnung, wo finde ich dieses Wissen? Was würdest du denen raten? Also wo fange ich denn da an?
Also ich finde, dass Also KI ist so eine grundlegend wichtige Methodik, dass man sich damit auf jeden Fall beschäftigen sollte. Man sollte die Grundzüge lernen. Es gibt Kurse im Internet. Ich kann auch nochmal dir welche schicken, die du vielleicht
verlinken. Ja, gerne.
Es gibt natürlich auch Fortbildungen und so weiter. Muss man mal gucken, dass die auch vernünftig fokussiert sind. Man kann sich auch mit ChatGPT direkt fortbilden lassen. Ich erkläre mir die wichtigsten Grundzüge, was ich wissen muss. Muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann zu sehr in den technischen Bereich abrutscht. Also niemand muss meiner Meinung nach verstehen, was ein neuronales Netz ist. Aber man muss halt verstehen, was ist Supervised Learning. Also lernen am Beispiel. Also funktioniert ja letztendlich, funktionieren die Grundzüge von KI. Also wie wir auch Tiere auseinanderhalten lernen oder Baumaschinen, wenn wir unseren Kindern die Baustelle erklären. Ne? Am Beispiel lernt man es, so funktioniert auch KI. Ja, also da gibt es einiges. Man muss gar nicht so tief einsteigen.
Aber glaubst du nicht auch, dass wir bessere Fragen stellen müssen mit den Systemen? Ja. Ich finde das schon eine unfassbar wichtige Fähigkeit und ich teste da auch viel mit aus und habe in letzter Zeit festgestellt, dass mir viel nach der Nase geredet wird, wenn ich nicht sehr ausdrücklich sage, dass ich ganz kritisches Denken will und ich will auch viele Gegenargumente hören und nicht nur, dass mir Honig um die Nase geschmiert wird, weil da kommt man ja in eine solche Blasenwelt rein, in so eine Scheinwelt, die nichts mit der Realität mehr zu tun hat. Und wir reden jetzt hier über normale Gespräche. Ich denke immer noch an den therapeutischen Bereich, ja, oh meine Güte. Also wenn da kein Widerstand mehr ist, dann können wir uns auch überhaupt nicht weiterentwickeln.
Ja, also das hast du völlig recht. Ich meine, irgendwann, ich glaube, in der Part 2 war so ein schöner Artikel, wo ChatGPT um ein Rezept gebeten wurde, ein Nudelsalat mit Kartoffelstreuseln und Reisknödeln oder so in der Art. Und also nach kurzem Widerrede hat dann aber ChatGPT tolle Rezepte da entwickelt, die völlig absurd alle waren. Naja, wie auch immer. Also
ja, genau.
Da hast du völlig recht. Ich meine, wenn wir jetzt über medizinische Anwendungen sprechen, dann ist das oft ja schon integriert, vernünftig. Aber gerade wenn wir die generischen Systeme benutzen, völlig richtig. Also das ist sicherlich was man dafür auch einfach ausprobieren sollte. Also wenn irgendjemand noch nicht mit diesem System gearbeitet hat, muss man damit anfangen und dann sollte man auch unbedingt versuchen, mal das System so ein bisschen auf den Leim zu führen, also Fragen suggestiv stellen und gucken, was passiert und dann nochmal nachfragen, meinst du das wirklich? Plötzlich kommt eine ganz andere Antwort. Daran allein sieht man dann ja schon, wie willkürlich teilweise dann doch die Antworten sind. Und ja, wenn man technisch ein bisschen einsteigt, wie grundsätzlich diese Systeme funktionieren, dann versteht man es teilweise auch, woran das liegt, weil vereinfacht gesprochen immer das wahrscheinlich beste nächste Wort, ein bisschen vereinfacht, quasi dann rauskommt, dadurch dann sich sehr zu finden. Also ein bisschen sehr vereinfacht, aber ja. Prompting ist wichtig. Ja, gerade im medizinischen Bereich muss man da sehr spezifisch sein und auch gucken, was man macht. Aber ja, auch da, ich glaube, die Systeme werden da schon besser, was das angeht.
Ja. Du unterrichtest Medizinstudenten, wenn du jetzt heute eine Sache im Medizinstudium ändern könntest, was wäre denn das? Mit deinem Wissen, was du jetzt hast. Eine Sache.
Übergreifend für das gesamte Medizinstudium.
Ja.
Also, ich finde diese absolute Ausrichtung auf Nutzen, auf Impact, für mich ist es ein ganz wichtiges Prinzip. Und ich finde, das müsste eigentlich das gesamte Studium noch viel mehr durchdringen. Also, dass alles, was wir tun, ein Ziel hat, nämlich Patienten besser zu versorgen. Und die Ressourcen, die ich habe, sind limitiert. Und deswegen müssen auch Studieninhalte natürlich darauf ausgerichtet werden. Also bei allem, was ich lerne, muss ich verstehen, wofür das sinnvoll ist. Und dann bin ich auch gleich viel motivierter. Und unnötigen Ballast kann man, finde ich, dann auch über Bord werfen, wenn wir dafür Systeme haben, die es inzwischen für uns erledigen. Also ja, also ich würde gerne mehr Ausrichtung auf Impact haben. Einfach auch damit, ich habe das sowohl Studium als auch Berufsleben oft auf den Blick dann darauf wieder verschleiern, warum das eigentlich alles so toll ist, was wir hier machen. Ja, also weil es einfach so ein tolles Ziel dahinter gibt. Und ich finde, das ist der USP von allem, was rund um Medizin ist, dieser Ausrichtung auf Menschen, die gesund werden wollen oder nicht so krank sein wollen, die leiden, wo es um das geht, was wirklich bei ihnen das Zelle im Leben ist, entweder von ihnen selber oder von ihren Angehörigen, vielleicht da sogar noch wichtig. Und ich finde, da könnte man, das ist ein unwichtiges Thema, das könnte man einfach noch viel, viel mehr in den Vordergrund stellen.
Ja, Jetzt sage ich mal, was ich mir noch gerne wünschen würde, auch wenn das irgendwie nicht so passt. Aber ich würde mir noch viel mehr wünschen, den Fokus drauf zu haben, dass wir nicht nur die Reparateure sind, sondern einfach Krankheiten viel mehr verhindern und viel mehr darüber lernen. Und ich habe früher gedacht, ich habe 95 angefangen zu studieren, es ist einfach normal, dass jeder Mensch irgendwann krank wird. Mir war nicht klar, wie viel wir verhindern können. Und da wurde damals zumindest zu wenig drüber gelehrt. Ich hoffe, es ist heutzutage besser. Aber da sehe ich auch noch ein Riesenpotenzial neben dem Impact.
Hast du völlig recht. Das ist ja, wenn man so will, auch eine Antwort, ne? Wenn man sagt, es geht darum, Patienten gesünder zu machen. Was sind denn die Lösungen dafür? Und wie du völlig sagst, richtig sagst, Prävention, Gesundheitsförderung sind das A und O. Das war der Grund, warum ich Public Health noch studiert habe, weil mich die interessieren. Und kann man auch wieder eigentlich oft genug sagen, Deutschland hat die niedrigste Lebenserwartung aller westeuropäischen Länder. Mhm. Das stimmt daran, dass wir so katastrophale Ärzte und Ärzte haben, die sind teilweise richtig gut, aber es wird teilweise halt nicht das Richtige gemacht. Und wenn man das Gesamtsystem sieht, dazu gehört ja dann, geht ja los mit, warum ist eigentlich Rauchen in Deutschland so spät erst an öffentlichen Plätzen verboten worden und so weiter und Ernährung und so weiter und so weiter. Ja.
Ja, also es gibt viel zu tun und lass uns jetzt trotzdem mal langsam so zum Ende gehen und wir machen jetzt heute mit dir, mache ich das erste Mal diese Fragerunde, das habe ich mir jetzt von Tobias Ank abgeguckt, aber ich finde es so toll, dass ich das hier gerne auch machen möchte. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn ganz spontan, was dir einfällt und du weißt nicht, um was es geht, aber es liegt natürlich sehr nah an unseren Themen, die wir jetzt hier schon besprochen haben. Also fangen wir an. Die ärztliche Rolle in 10 Jahren wird
hoffentlich noch näher am Patienten sein als heutzutage.
Ja, schön. Künstliche Intelligenz in der Medizin wird dazu führen, dass
wir uns hoffentlich mehr auf das konzentrieren können, weswegen wir eigentlich Medizin studiert haben.
Sehr schön. Wenn ich heute Medizin studieren würde, würde ich unbedingt lernen, wie
tatsächlich, was du gesagt hast, wie letztendlich Prävention oder wie Medizin letztendlich ganzheitlich schon ganz früh anfängt und über das Unmittelbare halt doch sehr weit hinausgeht.
Mhm. Am meisten unterschätzt wird im Umgang mit neuen Technologien das?
Ja, sie sowohl nutzen als auch schaden können.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank dafür. War nicht schlimm, ne? Gibt es zum Schluss noch einen Gedanken oder ein Thema, was dir total wichtig ist, was ich hier nicht angesprochen habe, aber was du den Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest oder auch den anderen Experten in dieser Branche, die hier zuhören? Was ist etwas, was dir immer wieder begegnet und wo du sagst, boah, das ist dir, liegt dir sehr am Herzen?
Ja, also was mir wirklich wichtig ist, ist, dass das Ganze darauf ausgerichtet ist, dass am Ende es um ein unglaublich wichtiges Thema geht und das Thema überhaupt, nämlich Gesundheit, was für die meisten Nummer vielleicht das Wichtigste ist, gar nicht so sehr in Bezug auf einen selbst, sondern auch auf die Menschen, die einem wichtig sind. Und dass es wir wiederum nicht nur ärztlich, sondern alle, die eigentlich in diesem Gesamtsystem arbeiten, eine große Verantwortung haben, was das angeht. Und natürlich gibt es irgendwie fremde Mächte und so weiter, aber am Ende müssen wir uns trotzdem dieser Verantwortung bewusst sein und sie auch annehmen. Es ist nicht so, dass alles nur von außen bestimmt wird. Und manche Sachen kann man nur im Kleinen verändern, manche im Größeren. Aber es ist wichtig, dass wir gemeinsam quasi in diese Richtung gehen und quasi diese Werte für gute Medizin, genauso wie auch für Demokratie und Wissen als Grundlage wiederum davor, dass halt alle gemeinsam daran arbeiten, dass man sich also nicht dem einfach so aussetzt und sagt, ja, das passiert halt hier, ich beobachte das mal, sondern wir sind alle in diesem System Teil davon und können uns einbringen, mal mehr, mal weniger. Dein Podcast ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie du das aktiv angehst. Und so gibt es ja noch viele, viele weitere Beispiele. Auch wenn ich in der hausärztlichen Versorgung bin, dann kann ich das auch da einbringen. Also man kann es überall einbringen und es ist wichtig, aber dass man sich immer wieder klar macht, in welche Richtung es geht. Und wichtig ist halt, alle haben Angst davor, dass die Technologie die Medizin dominiert im Sinne von einer Entmenschlichung. Aber es ist halt auch an uns, daran zu arbeiten, dass das nicht passiert und dass wir am Ende halt mehr Zeit für gute Medizin haben. Und das, was was es eigentlich ausmacht, nämlich das Menschliche einzubringen, das, was wir besonders gut können, dass wir das halt nutzen und das, was vielleicht Maschinen dann besser können, nämlich das beste Wissen für den oder uns mit dem besten Wissen zu unterstützen, dass wir denen das halt überlassen, aber natürlich kritisch und sinnvoll, nutzenorientiert einsetzen. Und dann ist es, glaube ich, eine gute Chance, aber das ist nicht so, dass das ein Selbstgänger ist, nur weil man es sagt, sondern wir müssen halt daran arbeiten.
Ja. Mhm. Das heißt also, auch die Kolleginnen und Kollegen dürfen noch mehr sich einbringen, ihre Stimme erheben, das klingt ein bisschen komisch, aber auch Ideen mit einbringen und mitgestalten, oder? Weil ich glaube, ja, wenn wir das nämlich nicht tun, dann werden wir von vielen anderen gestaltet. Und ich finde, die sind sehr, sehr, sehr laut und die Mediziner sind immer brav und fleißig und arbeiten am Patienten, so wie alle anderen auch im Gesundheitswesen. Und das ist so ein Gefühl, was ich halt hatte in den letzten Jahren. Und ja, das ist halt auch ein Grund, warum ich das mache, weil ich möchte, dass wir uns beteiligen und einbringen und auch eine Richtung mit vorgeben. Ja,
ja. Wo natürlich auch Ärzte und Ärzte nicht alles nur Gutmenschen sind. Auch da gibt es solche und solche, wie halt überall. Ne?
Klar.
Aber wichtig ist, dass die gute Werte haben, gute Ideen haben, dass die auch quasi sich finden und zusammenhalten und was dafür tun. Und ist es natürlich auch nicht schwarz-weiß.
Ich wünsche dir in deiner Rolle, du bist ja jetzt Geschäftsführer bei Lohmann Konzept, das ist ja eine Beratungsfirma, ne, für die
also innovative Unternehmen quasi auf ihrem Weg, um die Medizin besser zu machen.
Genau. Da finde ich, sitzt du an einer total wichtigen Stelle, so auch an, so sehe ich mich auch ein bisschen so als in einer Brückenfunktion als zwischen den Welten. Und ich glaube, davon brauchen wir an der einen oder anderen Stelle immer wieder Menschen, die sozusagen gut übersetzen können zwischen den, ja, den Anwendern, den Menschen, die direkt an den Patienten sind, aber auch die, die das Management und alles drumherum machen und natürlich auch der ganzen IT-Welt, weil jeder hat da seine eigene Sprache. Aber letztendlich, wie du so schön gesagt hast, geht es immer um Gesundheit und ich wünsche dir alles Gute und dass du dir das so in dieser Rolle erhältst und auch als Lehrender alles, alles Gute auf deinem Weg. Ja,
vielen Dank, wünsche dir auch und vielen Dank für diesen tollen Podcast, den du machst.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Das finde ich fantastisch. Und deswegen möchte ich auch noch mein Fazit aus dieser Folge mit dir teilen. Ich finde, wir stehen nicht mehr vor der Frage, ob wir KI nutzen, sondern wie wir sie klug, wirksam und wirklich verantwortungsvoll in den medizinischen Alltag integrieren können. Und dafür braucht es viel Wissen, kritisches Denken und natürlich auch den Mut, uns aktiv einzubringen und nicht allen anderen das Feld zu überlassen. Wenn du jemand bist, der ein digitales Tool entwickelt hat oder ein Projekt hat, das Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten wirklich unterstützt und deren Leben leichter macht, im Alltag, in der Entscheidung oder auch in der Versorgung, dann melde dich gerne bei mir und vielleicht bist du ja auch früher oder später hier mal bei mir im Videocast und Podcast Gast. Docs Digital bietet dir, euch Sichtbarkeit, fachliche Tiefe und Vertrauen in der doch manchmal und zu Recht kritischen ärztlichen Community oder wie auch immer man das sagen mag. Und somit wünsche ich dir, wo immer du auch bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.